Ihr seht mein ganz attraktiver Titel da. Eigentlich heißt der Titel Unser Herz, eine Brutstätte des Bösen, aber natürlich, wenn der Prediger da vorne steht, da dürfte er als erstes dann sein eigenes Herz unter die Lupe nehmen. So, das ist schon bereits ein bisschen bequemer für euch, wenn ich sage, mein Herz, eine Brutstätte des Bösen. Aber Spaß beiseite, es ist ermutigend, uns so anzuschauen, wie wir sind. Es ist immer schlimm, wenn wir uns etwas vortäuschen oder meinen, wir sind ein bestimmter Weg oder eine bestimmte Art von Person und wir sind es gar nicht. Und es ist interessant, es gehört zu dem, was die Bibel die gute Nachricht sagt. Wie predigen wir die gute Nachricht für Menschen um uns? Eigentlich der Löwenanteil von unserer Herausforderung und Arbeit in der Evangelisation ist nicht, Jesus anzubieten, wenn jemand sagt, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Das ist relativ einfach, oder? Das Problem ist, bis die Person an den Punkt kommt, wo sie sagt, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben, bin ich mit jemandem damals in der Unizeit, und ich wusste, jemand in unserer christlichen Gruppe redet mit dieser Frau. Und ich habe dann gesehen, dass sie in der Cafeteria war, und ich habe gedacht, gut, ich setze mich zu ihr. Ich habe mich da zu ihr gesessen und gebetet, dass sie es auch sehen konnte. Und dann habe ich sie gefragt, du, wie geht es dir? Sie hat gesagt, ja, es geht mir nicht so gut. Dann fragte ich, ja, warum? Ich versuche, Christ zu werden und kann es nicht. Da dachte ich, ich glaube, ich kann dir helfen. Aber meistens ist es in unserer Evangelisation eben nicht so einfach, dass die Person sagt, ich versuche jetzt, mich zu bekehren und es gelingt mir nicht. Da wissen wir, wie zu helfen. Aber dieses Thema, wer sind wir wirklich? Das ist das herausfordernde Thema oftmals für unsere Zeit. Denn die Menschen sehen sich nicht, nehmen sich nicht wahr als Bedürftige. Darum lohnt es sich auch in der Seelsorge, dieses Thema anzupacken. Der erste Punkt, da entbrannte der Zorn des Herrn. Und meine Frage an euch, hast du manchmal den Eindruck, wenn du die Bibel liest, dass du Gott wie nicht erkennst? Ich meine das nicht in dem Sinne, dass etwas kulturell sonderbar ist oder unbekannt, sondern ich meine die Stellen, in der Gott in seiner Schrecklichkeit und Zorn beschrieben wird. Eine Schrecklichkeit und Zorn, die uns unsicher macht. Hast du manchmal ein mulmiges Gefühl, dass du Gott vielleicht nicht so gut kennst, nicht so kennst, wie er wirklich ist, aber gleichzeitig Angst hast, wirklich näher zu schauen? Die Bibel ist manchmal ein sehr hartes Buch, nicht wahr? Gericht, Strafe, Drohungen, die sind nicht Nebenthemen in der Bibel, sie sind zentrale Themen. Und Gottes Gericht, wenn er es bringt, ist nicht zimperlich, sondern furchtbar und vernichtend. Tod und eben Vernichtung, Bann vollstrecken, das kommt überall vor. Und nicht nur für ganz große und ganz krasse Sünden. Manchmal für Handlungen, Worte oder gar Gedanken, die, so wie wir meinen, ja eigentlich nicht so schlimm sind. Jetzt ganz ehrlich, hast du nicht manchmal Angst vor Gott? Ich habe zunächst ermutigende, gute Nachrichten für euch. Ihr seid wieder in guter Gesellschaft. Hast du manchmal Mühe mit Gott, wie er ist? Da bist du wieder in guter Gesellschaft. Es ging, wie gestern, dem Mann nach Gottes Herzen auch so. Der Mann nach Gottes Herzen hatte Angst vor Gott. Unsere Stelle kommt aus 2. Samuel 6, da wo David die Bundeslade nach Jerusalem holen möchte. David sammelte abermals die ganze junge Mannschaft in Israel, 30.000 Mann, und machte sich auf und zog mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Baala in Juda, um die Lade Gottes von dort heraufzuholen. Diese ist genannt nach dem Namen des Herrn Zebaoth, der über den Cherubim thront. Und sie setzten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und holte sie aus dem Hause Abinadabs, der auf dem Hügel wohnte. Usa aber und Achjo, die Söhne Abinadabs, führten den neuen Wagen. Und als sie ihn mit der Lade Gottes aus dem Hause Abinadabs führten, der auf dem Hügel wohnte, und Achjo vor der Lade herging, tanzten David und ganz Israel vor dem Herrn her, mit aller Macht, im Reigen, mit Liedern, mit Harfen und Salten und Pauken und Schellen und Zimbeln. Eine Freudezeit, wie sie Gottes Gegenwart sichtbar in der Bundeslade nach Jerusalem bringen. Und als sie zu Tenanachons kamen, griff Usa zu und hielt die Lade Gottes fest, denn die Rinder glitten aus. Stell dir vor, mitten in all diese tanzende Gottesdienst, da entbrannte des Herrn Zorn über Usa und Gott schlug ihn dort, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte, sodass er dort starb bei der Lade Gottes. Stell dir vor, im Gottesdienst, alle sind ganz begeistert, singen aus voller Kehle dem Herrn zu und plötzlich kippt einer um und stirbt. Du denkst, was hat er gemacht? Und da kommt so etwas dann heraus. Und er ist tot. Da können wir vielleicht David verstehen. Da ergrimmte David, dass der Herr den Usa so wegriss. Und man nannte die Stätte Perez Usa bis auf diesen Tag. Und David fürchtete sich vor dem Herrn an diesem Tage und sprach, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Und er wollte sie nicht zu sich bringen lassen in die Stadt David, sondern ließ sie bringen ins Haus Obed-Edoms des Gattiters. So blieb die Lade des Herrn 3 Monate im Hause Obed-Edoms des Gattiters und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. An dieser Stelle beschreibt sehr gut und sehr klar, wie Gott seine eigene Heiligkeit wahrnimmt und wie wir diese Heiligkeit manchmal wahrnehmen. Das, was der Herr so zornig machte, war die saloppe Art, wie Israel mit seinem Charakter und mit seiner Gegenwart umgegangen sind. Usa und die anderen hätten sich fürchten müssen, die Bundeslade überhaupt zu nahen. Sie hätten ganz sorgfältig studieren müssen, was sie tun müssen, um sich zu schützen. Sie hätten die Bundeslade wie ein großer Topf kochendes Öl wahrnehmen sollen, wie das R.C. Sproul so treffend beschrieb, und entsprechend sorgfältig mit ihm umgehen. Achtung, hier ist Gottes Gegenwart, pass auf, er ist gefährlich. Er ist gefährlich wie Strom. Das ist auch ein gutes Beispiel, dass man nicht einfach so in die Hände nimmt. Strom ist wunderbar, nützlich, hilfreich, praktisch. Aber wenn die Leitung unter Spannung ist und man mit ihr arbeiten muss, zuerst überlegt man 3-mal, was man macht. Hoffentlich. Da ist man bewusst, das ist gefährlich. Man steckt nicht einfach ein Büroklammer in die Steckdose. Und wenn eins unserer Kinder das tut, reden wir sehr deutlich und sehr eindringlich mit ihm. Strom ist gefährlich. Das darfst du nie mehr machen. Und die Frage, die hinter dieser Geschichte hier von David ist, wie geht man mit Gottes Charakter und mit seiner Gegenwart um? Das ist ein sehr praktisches und sehr alltägliches, ein zentrales Thema in der biblischen Seelsorge. Wenn ich ein Problem in meinem Leben habe, wie gehe ich mit Gott um? Das ist eine ziemlich praktische Frage. Was muss ich machen, wenn ich ein Problem in meinem Leben habe und ich möchte mich Gott nahen? möchte ihm näher kommen oder beziehungsweise ich möchte ihn näher zu mir bringen. David war drauf und dran, die Bundeslade nach Jerusalem, zu ihm in die Hauptstadt zu bringen. Er wollte Gott näher haben und das war absolut richtig. Aber weil er dies in einer saloppen Art gemacht hat, in einem wichtigen Punkt, als ob Gott einfach sein Kollege wäre, da reagierte Gott sehr heftig. Oh, wenn ich das sage, ich sagte, da geht es schon bei mir durch den Kopf. Wie läuft es bei mir im Gottesdienst? Was nehme ich Gott als heilig wahr oder habe ich eine saloppe Art, mit ihm umzugehen? Ah, es ist toll, Herr, dass wir hier einfach super. Das ist, wie relevant dieses Thema ist und auch die Relevanz natürlich für die biblische Seelsorge. Wir brauchen Rat. Wenn jemand Rat sucht in seinem Leben, dann sucht er Rat gerade in den Punkten, wo er mit Sünde stark zu kämpfen hat. Gerade in den Punkten, wo Sünde im Spiel ist. Und da müssen wir wissen, wie nahen wir uns dann Gott? Wie nehmen wir, um es in diesem Bild zu sagen, wie nehmen wir Gott in unser Problem ein? Wie bringen wir dann ihn zu uns? Und das Erste, was diese Stelle sagt, ist, dass wir unbedingt als Gott als heilig und darum als gefährlich, wenn wir ihn nicht gebührend achten, betrachten müssen. Es gibt aber eine andere Ermutigung in dieser Stelle, denn das Zweite, was man in dieser Stelle sieht, ist, wie David, auf Gottes Heiligkeit reagiert. Es ist sehr ermutigend, wenn wir auch mit Sünden zu kämpfen haben, zu sehen, was da in Vers 8 steht. Da ergrimmte David. Das ist ein starkes Wort in der Luther-Übersetzung und passt eigentlich sehr gut. Davids Zorn entbrannte. Gegen wen? Nicht gegen Usa. Da ergrimmte David, dass der Herr Usa so wegriss. David war mit Gott zornig. Weil er ihn in seiner Heiligkeit gerade nicht verstehen konnte. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir manchmal auch zornig mit Gott, weil wir ihn in seiner Heiligkeit nicht verstehen können. Und die zweite Reaktion, die natürlich mit dem ersten umhergegangen ist, war, dass David Angst hatte vor Gott. Vers 9. David fürchtete sich vor dem Herrn und sagte, ja, Liebe bleibt er fern von mir. Wie soll ich die Lade des Herrn zu mir, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Dann komme ich um. Diese Reaktion von Petrus, als der Herr der große Fischfang bei ihm machte. Und da fiel ihm Petrus auf die Knie und sagt, was? Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Das ist interessant und ermutigend. David ist zornig mit Gott und er zieht sich von Gott zurück. Kannst du dich mit David identifizieren? Das ist einerseits eine Reaktion, die wir als gefallene Menschen sehr gut nachfühlen können. Er fürchtete sich vor dem Herrn. Er wollte sie nicht zu sich bringen lassen in die Stadt. Und gleichzeitig realisieren wir, die Reaktion war sehr dumm. Er wollte Gott nicht nahe haben. Er wollte nicht, dass Gottes Gegenwart bei ihm wäre. Hui! Also das, was er tut, er schaut sich offenbar da einfach herum. Ja, welcher Hof ist hier in der Nähe? Ah, da ist ein Bauernhof da. Okay, wer wohnt da? Ist ein Levit irgendwo in diesem Dorf? Da ist einer und er lässt die Lade einfach dort deponieren. Und da ist wieder etwas Ermutigendes in der Geschichte. Dieser war offenbar ein einfacher Levit, der Obed-Edom. Wir wissen nicht, ob er auch nicht Angst hätte oder vielleicht sich erfreute, aber eins ist klar, Gottes Gegenwart brachte ihm nicht das, was David fürchtete, sondern brachte ihm Segen. David hat mit seiner Haltung, mit seinem Zorn und mit seiner Angst den Segen verpasst. Und wie es zu dem Mann nach Gottes Herzen passt, wollte er das ja nicht an sich vorbeigehen lassen. Er überlegte es sich genauer, eben nach 3 Monaten, und sagte, ja, Moment, denen geht es jetzt gut, weil sie die Lade haben. Das ist eigentlich meine Lade. Ich glaube, ich bringe sie nochmal. Diesmal richtig mit den Priestern und nicht auf dem Wagen, und Gott segnete ihn dafür auch. Also, was ist unser Fazit bis jetzt? Erstens, Gott ist nicht einfach so als Kolleg zu nahen. Er ist wie Strom, er ist gefährlich, aber auch ein Segen, wenn man ihn richtig achtet. Er ist heilig und wird seine Heiligkeit im Gericht zeigen. Vorsicht ist also geboten. Also mit anderen Worten, Sünde ist eine sehr ernsthafte, lebensbedrohliche Sache. In unserem Leben und im Leben unserer Freunde, die um Rat fragen, müssen wir dies klar vor Augen haben. Vielleicht kann ich hier ein Alltagsbeispiel nehmen. Ich arbeite im Moment mit meinem guten Freund zusammen, und wir hatten letzte Woche so uns verabschiedet, und ich sagte, ja, morgen komme ich dann vorbei. Wann bist du im Büro? Und dann hat er gesagt, ja, er ist um eine bestimmte Zeit im Büro. Und ich sagte, ja, ich komme dann irgendwann. Und natürlich habe ich mit dem kommuniziert, ja, ich komme dann relativ früh, wann bist du da? Und ich hatte dann am nächsten Morgen viel zu tun, und ich dachte, ja, zuerst erledige ich das, und oh, ja, das wäre auch zu tun, ich erledige das zuerst, und oh, ja, das stimmt, das habe ich auch zu machen. Und irgendwie der Tag dann fing an, sich zu verstreichen, und ich habe mich da nicht gemeldet. Und auf einmal sehe ich, dass ich ein E-Mail von Benjamin habe, wo bist du? Und da habe ich ihn dann sofort angerufen und gesagt, ja, ich stecke immer noch zu Hause. Und er sagt, ja, ich habe mit dir gerechnet. Das ist eigentlich eine Banalität. Diese Banalität heißt, biblisch gesehen, Lieblosigkeit. Ja, 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 ich bin beschäftigt, ich muss mich nicht melden. Ja, der kommt schon zurecht. Gar nicht daran gedacht, ja, vielleicht ist der früher ins Büro gekommen, weil er mit mir rechnet. Eine Banalität, aber nein, nein, keine Banalität, Lieblosigkeit. Und wenn ich diesen Punkt achte, dann sage ich, Moment, Sünde ist eine lebensgefährliche Sache. Und eine ernste Sache in meinem Leben. Und ich darf nicht in dem Moment einfach sagen, ja, ja, komm, nehmen wir das nicht so genau, sondern das, was passend ist, Gott sei Dank habe ich, glaube ich, gemacht, es tut mir leid, ich hätte mich abmelden sollen, ich hätte dir das sagen sollen. Stimmt, ich habe nur an mich und meine vielen Pendenzen gedacht und gar nicht an dich gedacht. Das ist Sünd. Gott ist nicht einfach so als Kolleg zu nahen, er ist heilig und gerecht. Vorsicht mit unserer Sünde ist also geboten. Zweitens, es ist ermutigend und mahnt uns zur Geduld zu realisieren. Auch David reagierte auf diese Heiligkeit mit Angst, Rückzug und Zorn. Sagen wir, mein lieber Bruder hätte mich ermahnt und ich hätte das dann nicht eingesehen. Hier wäre auch ein Punkt in der täglichen biblischen Umgang miteinander. Okay, ich habe es ihm gesagt, er sieht es nicht. Ja, David hat auch 3 Monate gebraucht. Vielleicht bin ich dann sogar zornig und sage, ja, was reitest du da auf das herum? Und ich bin ja nur spät, es ist ja nicht so schlimm. Das ermutigt uns und mahnt uns zur Geduld. Ja, auch David hat damals nicht einfach super reagiert, sondern sogar ganz schlecht. Und mit anderen Worten, das heißt ganz konkret, Gott kann mit unserer Sünde umgehen. Er kennt uns, er weiß, dass wir manchmal sehr töricht sind und uns ganz frech verhalten. Das ist natürlich eine Spannung dann in diesen zwei Punkten. Punkt 1 sagt, ja, nicht als etwas Unwichtiges achten. Punkt 2 sagt, entspann dich. Oder? Bringen wir nicht immer so gleich irgendwie die beiden zusammen. Es ist eine ernsthafte Angelegenheit, aber wir möchten Geduld haben. Und das Dritte natürlich, was wir aus der Geschichte sehen, ist, dass Gottes heilige Gegenwart immer ein Segen ist. Es ist mir ein Segen, wenn ich meinem Bruder sagen darf, du, es tut mir leid, du hast recht. Wahrscheinlich ist es sogar so, dass wenn meine schlechte Haltung sich in so etwas Kleines äußert, dass eigentlich ich ein noch viel größeres Problem habe, nämlich, dass ich gehetzt und nervös bin überhaupt in den Tag. Und das ist eine kleine Gelegenheit zu sagen, Brad, der Herr hat diesen Tag im Griff, auch wenn du ihn nicht im Griff hast. Versteht ihr? Das kann dann so etwas Kleines, wo ich sage, ich habe mich da nicht abgemeldet, ich habe nicht an Benjamin gedacht, ich dachte nur an mich. Ein kleiner Umkehr, dann realisiere ich, wie packe ich diesen Tag überhaupt an? Ein Schritt zurück, aufatmen, neu den Tag anpacken. Das ist die Relevanz für die Seelsorge, für den christlichen Alltag. Es geht um ganz kleine Probleme oder eben auch größere Probleme. Und wir wollen nichts mehr in diesen Problemen, als dass wir Gott begegnen und seine heilige Gegenwart mit uns ist, der uns überführt, der mit uns geduldig ist, aber der auch uns segnet am Schluss. Okay, wie sollte man oder wie können wir das Zeugnis der Bibel in diesem Punkt kurz zusammenfassen? Hier der zweite Punkt, fürchte dich, ist das Erste, was das Zeugnis der Bibel über Gottes Heiligkeit und unsere Sünde sagt. Fürchte dich. Eine gute Stelle, die das zusammenfasst, ist eben diese Lukas-Stelle. Jesus fing an und sagte zuerst zu seinen Jüngern, zu uns, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das ist die Heuchelei. Es ist aber nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Drum, was ihr in der Finsternis sagt, das wird man im Licht hören. Und was ihr ins Ohr flüstert in der Kammer, das wird man auf den Dächern predigen. Ich sage aber euch, meine Freunde, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der, nachdem er getötet hat, auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch. Verkauft man nicht 5 Sperlinge für 2 Groschen? Dennoch ist vor Gott nicht einer von ihnen vergessen. Aber auch die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid besser als viele Sperlinge. Und da seht ihr, es ist eine gewisse Spannung dann in diesem Text. Fürchtet euch. Und dann am Schluss, fürchtet euch nicht. Jetzt nehmen wir diesen ersten Punkt durch. Das Erste, was er uns sagt, ist, dass wir, seine Freunde, ihn fürchten sollen, beziehungsweise uns fürchten sollen. Weil er ist derjenige, der Macht hat, in die Hölle zu werfen. Also einerseits geht es hier primär um unser Heil oder Unheil. Und darauf kommen wir dann nachher zurück. Aber andererseits ist nicht nur Gottes Heiligkeit im Endgericht gemeint, sondern seine Heiligkeit und Gericht auch in diesem Leben, auch mit Gläubigen. Hast du schon gemerkt, dass da, wo es steht in der Schrift, und Gottes Zorn entbrannte, dass da nicht nur das der Fall ist, dass Gottes Zorn gegen Ungläubigen entbrannt ist, sondern sogar oft, relativ oft, sagen wir, dass es so ist, dass Gott mit seinen Kindern zornig ist. Gott will, dass wir ihn als Gott fürchten, auch als seine Kinder, weil er heilig ist. Und das, was vorher gesagt wurde, ich blende mal zurück, kurz. Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, nichts geheim, was man nicht wissen wird. Also das erinnert uns daran, dass Gott uns bis in den kleinsten Details des Lebens kennt. Und erinnert uns auch daran, dass Gott nicht nur dann zornig ist, wenn es um etwas geht, was nur ein paar ganz schlimme Menschen tun, sondern er erkennt unsere Frechheit in allem, was wir tun. Zum Beispiel, wie schlimm wäre es, wenn Gott einem in die Mission beruft und man sagt, oh Herr, ich will nicht gehen. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron und so weiter. Was hat Mose gemacht, um Gott so zornig zu machen? Der Herr hat ihn berufen, eine Sache zu machen. Und dann sagt er, bitte jemand anders. Was, du willst, dass ich mit meinem Arbeitskollegen evangelisiere? Herr, ich bin nicht der Evangelist. Lass jemand anders das machen. Der Herr redet nochmals und sagt, nein, ich befähige dich. Ja, nein, Herr, mach ich nicht. Da fordern wir dem Herrn heraus, oder? Wie schlimm ist es, wenn wir nicht zufrieden sind und klagen? Ah, Herr, wieso geht es mir so? Wieso steht das auf dem Tisch? Das Volk klagte vor den Ohren des Herrn, dass es ihm schlecht gehe. Als es der Herrn hörte, entbrannte sein Zorn, das Feuer des Herrn loderte auf unter ihnen und fraß am Rande des Lagers. Oder wie schlimm ist es, wenn wir nicht gehorchen und Gott nicht ehren? Mose sagt später auch, über mich wurde der Herr zornig um euretwillen und sprach, du sollst nicht in das verheißene Land kommen. Oder wie schlimm ist es, wenn unser Herz Gott gegenüber kalt wird? Der Herr wurde zornig über Salomo, dass er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war. Oder wie schlimm ist es, sagt der Mann mit dem gebrochenen Daumen, wenn man nicht glaubt, dass Gott ein Wunder tun könnte. Einer von meinen Studenten gestern, der hat gefragt, du, was hat er mit dem Daumen gemacht? Er hat gesagt, ja, ich habe es gebrochen und so weiter. Und der Arzt sagt, es wächst nicht wieder zusammen. Dann hat er gesagt, Amen, es wächst wieder zusammen. Sie redeten wieder Gott und sprachen, Gott, kann Gott wohl einen Tisch bereiten in der Wüste? Siehe, er hat wohl den Felsen geschlagen, Wasser strömte, Bäche sich ergossen. Kann er aber Brot geben und seinem Volk Fleisch verschaffen? Da der Herr das hörte, entbrannte er im Grimm und Feuer brach aus in Jakob und Zorn kam über Israel. Oder ist es schon vorgekommen, dass wir Gottesdienstordnungen mühsam finden und nicht genau achten? Und ihr sprecht, siehe, welch ein Mühsal und bringt mich in Zorn, spricht der Herr Zebaoth, denn er bringt herzu, was geraubt, lahm und krank ist als Opfer und so weiter. O Herr, bitte nicht mehr reden, ich bin schon schuldig. Dein gerechtes Gesetz spricht mich schuldig. Und das ist nicht eine Sache, die nur im Alten Testament vorkommt. Ich habe hier alttestamentliche Texte gebracht, aber denken wir nur an der liebe Hananias und die liebe Sapphira. Was wollten sie tun? Frömmer erscheinen, als sie es eigentlich waren. Und dann machten sie den Eindruck, dass sie es so handhabten, obwohl sie es so handhabten. Ich glaube, das kennen wir auch. Und was hat der Herr getan? Der Herr hat sie umgebracht und das Ziel war, es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Gott will, dass wir ihn fürchten. In unserem Alltag. Er will, dass wir uns vor seiner Züchtigung scheuen. Ich glaube, das kennen wir von der Schule, das kennen wir womöglich in der Erziehung. dass wir uns auf eine bestimmte Weise verhalten, weil wir denken, wenn ich das nicht mache, dann kriege ich einen Strafski. Dann muss ich eine zusätzliche Aufgabe machen. Dann muss ich 100 Mal auf der Tafel etwas schreiben. Und der Herr will, dass wir Angst vor seiner Züchtigung haben. Er will, dass, wenn ich unzufrieden bin und meckere, dass ich das ernst nehme und sage, das ist eine ernste Sache vor unserem Herrn. Fürchte dich. Zweite Botschaft in der Bibel ist viel stärker als diese erste Botschaft. Beide sind sehr stark da repräsentiert in der Bibel. Es gibt x Stellen, die davon sprechen, dass wir uns vor Gott fürchten sollen. Aber diese Formulierung kommt, glaube ich, häufiger vor als die Formulierung fürchte dich. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Auch in dieser Stelle sehen wir es da. Fürchtet euch nicht, ihr seid viel besser als viele Sperlinge. Gott achtet auf uns. Er, der die Haare auf unserem Haupt gezählt hat, er kennt nicht nur unsere leiblichen Schwächen, sondern er kennt unsere Sündhaftigkeit, unsere moralische Schwäche. Und ich liebe, wie diese zwei, unsere Schwachheit und unsere Sündhaftigkeit im Psalm 103 zusammengebracht werden. Jawohl. Psalm 103 sagt, sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Und eigentlich, wenn man diese Stelle ganz genau anschaut, müsste man sagen, das macht keinen Sinn. Denn dass wir Staub sind, ist nicht unbedingt der Grund, warum wir übertreten. Und eigentlich, was der Herr tut hier, ist, er braucht dieses Bild vom Staub und sagt, Mensch, du bist nicht nur körperlich Staub. Wenn man dein Herz anschaut, bist du auch ziemlich staubig. Und sofern der Morgen ist vom Abend, trenne ich deine Übertretung von dir. Wie ein Vater sich über seine Kinder erbarmt, erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, wer wir sind. Der Herr, der uns kennt, der weiß, was wir bedürfen. Und wenn wir überlegen, wie unser Heil überhaupt zustande gekommen ist, der Herr schaut auf die Erde und sieht ein ganzes Menschengeschlecht und kein einziger Mensch von all den Millionen, Milliarden Menschen interessiert sich von sich aus an Gott. Wir gehen alle in die Irre wie Schafe. Jeder sieht auf seinen Weg. Und da gibt es dieses Bild in Jesaja, wo der Herr herumschaut und sagt, hilft mir jemand? Und niemand hilft ihm und dann sagt er, gut, dann schaffe ich Heil mit meinem eigenen Arm. Und Gott sei Dank ist es so, dass eben das, was uns wirklich tröstet in unsere Sündhaftigkeit, ist, dass der Herr uns so gut kennt, dass er auch wusste, ja, die interessieren sich sowieso nicht für mich. Also interessiere ich mich für sie. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Und das wirft natürlich dann die Frage auf, okay, was ist dann passiert mit dem Zorn Gottes? Ja, vielleicht wird Gott ja zornig. Wir haben dieses gute Gesetz in unsere Strafgebrauch. Ich glaube, das ist in der Schweiz auch so. Das könnte mir helfen. Im amerikanischen Justiz ist es so, dass wenn du schon einmal für eine Missetat bestraft wirst, da darfst du kein zweites Mal für die gleiche Missetat bestraft werden. Wenn irgendwie vor Gericht gekommen ist, dass du 140 auf die Autobahn gefahren bist und man sagt, ja, zahlen Sie doch 50 Euro oder 50 Franken. Das darf nicht ein zweites Mal vor dem Gericht kommen und man sagt, ja, nein, revidieren wir das, 100 Franken, 1000 Franken. Wenn es schon einmal beschlossen ist und einmal bestraft ist, wenn die Strafe abgesessen ist, dann ist sie vorbei. Kriegst du 2 Jahre Gefängnis und du sitzt die Strafe ab, dann kann nicht nachher das Gleiche vor Gericht kommen und sagen, ja, der ist dann übrigens dann kein netter Nachbar. Bringen wir das wieder vor Gericht und machen wir aus den 2 Jahren vielleicht 4 Jahre. Nein, die Strafe ist abgesessen und sie ist fertig. Und das, was uns Zuversicht gibt mit dem Zorn Gottes, ist nicht, ja, der Herr ist im Moment nicht mit mir zornig, aber unterschwellig denke ich, ja, vielleicht morgen. Das, was uns Zuversicht gibt, ist, dass wir wissen, der Zorn Gottes ist schon ausbezahlt und jemand hat die Strafe vollkommen getragen. Und es wäre ungerecht von Gott, was er sicher nicht tut, wenn er uns ein zweites Mal strafen würde, wo die Strafe schon bezahlt ist. Versteht ihr? Wir haben nicht selber die Strafe abgesessen, sondern Jesus Christus hat das an unsere Stelle gemacht. 2. Korinther 5, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Oder noch treffender für die ganze Gedanken vom Zorn, Christus hat uns erlöst von dem Fluch, nicht indem er einfach sagte, wie wir so oft denken, ja, 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 komm, der Herr ist gnädig und er flucht dich doch nicht. Da wäre es immer noch unsicher. Was es aber sicher macht, ist, wenn wir wissen, der Fluch ist schon vollstreckt worden. Da er zum Fluch wurde für uns, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams unter die Heiden komme in Christus Jesus und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Liebe das, was der Heidelberger Katechismus dazu sagt, ich überspringe eins. Hat es eine besondere Bedeutung, dass er gekreuzigt worden ist und nicht irgendeinen anderen Tod gestorben ist? Ja. Denn dadurch kann ich sicher sein, dass er die Verurteilung, die auf mir lag, auf sich genommen hat, da ja der Kreuzestod von Gott verflucht worden war. Also das, was uns mahnt, uns nicht zu fürchten, ist, dass obwohl wir schlimm sind, Jesus Christus die eigentliche Strafe schon getragen hat. Darum macht man diesen Unterschied. Es beruht nicht auf irgendwelche biblischen Begriffe oder Vokabular, aber theologisch gesehen ist absolut richtig. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Zorn Gottes und dem väterlichen Missfallen Gottes. Der Zorn ist letztendlich nur für den Ungläubigen. Mensch. Und für uns bleibt nur väterliches Missfallen. Wir haben das oft mit unseren Kindern, vielleicht erinnert ihr euch daran, Kinder, das ist jetzt einige Jahre her, aber das oft gemacht mit unseren Kindern und wo sie etwas Schlechtes gemacht haben, dann haben wir nicht einen Kochlöffel genommen, sondern einen Pfahl und gesagt, also, du würdest es jetzt verdienen, dass wir dich schlagen mit dem Pfahl. Aber diese Strafe hat Jesus getragen und für dich bleibt nur der Kochlöffel übrig. Das heißt, es gibt immer noch eine Korrektur, es gibt immer noch eine Züchtigung, es schmerzt, aber der Herr ist nicht zornig. Wenn er uns korrigiert, er bringt uns doch nicht um. Denn das hat er mit seinem Sohn schon gebracht. Der Herr hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern er hat uns dazu bestimmt, dass wir seine Söhne sind in Jesus Christus. Hat uns für die Gnade bestimmt. Was ist der Fazit dann? Wir verdienen Gottes Zorn und doch hat er uns nicht zum Zorn bestimmt. Und ich mache euch einen Vorschlag, wenn du Stellen über Zorn in der Bibel liest und Satan und die Welt und das Fleisch sagen, ja, was soll denn das? Mach es persönlich und bekenne, Herr, ich habe das in meinem alten Menschen wirklich verdient. Okay, versteht ihr? Also, unsere Tendenz ist zu sagen, schalt mal das, die Bibelkassette doch aus. Da redet der Jeremia nur vom Zorn. Lieber sagt man, Herr, das habe ich im alten Menschen wirklich verdient. Und wenn du liest, fürchte dich nicht, sollte es da stehen, mach das auch persönlich. Herr, das nehme ich in Anspruch. Im neuen Menschen, wer ich wirklich bin, in Jesus Christus, muss ich mich nicht fürchten. Jetzt, ich möchte kurz zusammenfassen, wie das für die Seelsorge, der Seelsorgealltag anzuwenden ist. Erstens, diese Lehre, dass unser Herz eine Brutstätte des Bösen ist, sei nicht überrascht, wenn jemand dich enttäuscht. Sei nicht überrascht, wenn ein Mensch sich nicht treu verhält oder über dich ärgerlich ist oder eben etwas verspricht und es nicht hält. Das ist doch, was die Bibel lehrt. So sind wir als gefallene Menschen. Und das ist natürlich in der Seelsorge zu erwarten. Ich habe gelernt, über die Jahre immer aufzupassen, wenn die Person sagt, oh, von dir habe ich so viel gelernt und ich komme ja so weit jetzt mit dir und es ist so, ja, super, wie du mir hilfst und es ist gerade so fast wie so gut wie die Bibel oder irgend so etwas. Da denke ich schon, ja, heute heißt es so und morgen kann ich es schon hören. Ja, der und ja, weil das ist natürlich, wie der Pendel schlägt, oder? Wenn ich heute so gut wie Gott bin, dann morgen bin ich so schlecht wie der Teufel. Also, nicht überrascht sein, wenn Menschen dich enttäuschen. Wenn du dich kümmerst um sie und sie dir deinen Gink ins Schienbein geben, statt deinen Dank, wappne dich mit dieser Lehre, dass du sie lieben kannst. Zweitens, uns bewusst sein, dass diese Botschaft immer im Herzen ist. Also, diese Bosheit ist immer in unserem Herzen. Und dein Herz natürlich von unseren Geschwistern. Wir wollen Seite an Seite mit dem stehen. Wir sind Ärzte, die in dem Sinne uns selber behandeln, indem wir die anderen behandeln. In Demut auf Korrektur und Input reagieren und mit blinden Flecken rechnen. Okay, Herr, das scheint mir so heute, aber ich weiß, dass mein Herz eine Brutstätte des Bösen ist. Drittens, ein klarer Blick für das eigentliche Problem. Wenn die Person ihre Situation schildert, dass ich erst einfach da reagiere mit Empathie und mit Sympathie und ich denke, ah, das ist ja so schlimm, was die Person erlitten hat und was ihr angetan wurde. Oder eben, wenn es so um eine Kleinigkeit geht wie Ärger oder Unzufriedenheit im Alltag, meine erste Reaktion ist zu sagen, ja, was die anderen gemacht haben. Und vielleicht dann erzähle ich das meinem Freund, ja, weißt du, was meine Frau getan hat? Und seine erste Reaktion ist natürlich dann zu sagen, ja, das ist ja schlimm. Wer einen klaren Blick hat, bleibt klar mit dem eigentlichen Problem. Sünde, ja, mit Leid und mit Knechtschaft, aber das eigentliche Problem heißt Sünde. Da wollen wir beide gefährliche Tendenzen in der christlichen Seelsorge vermeiden. Die eine Tendenz, die Person nur als Opfer zu sehen und nur Empathie und Sympathie entgegenzubringen und das andere, die Person nur als Sünder wahrzunehmen und nur Korrektur entgegenzubringen. Die Person ist sowohl Knecht als auch Täter. Und darum ist Korrektur und Empathie beides angesagt. Wir brauchen Gottes Sinn für seine Heiligkeit und Geduld mit fehlerhaften Menschen wie David. Viertens, eine passende Ehrfurcht und Angst vor Gott. Und das ist natürlich dann etwas schwer, das Ganze, wie vorher gesagt, in Balance zu halten oder beides, an beides festzuhalten. Einerseits zu sagen, wir sind geduldig und wir sind alle im gleichen Boot. Und anders sagt, und es ist schlimm, dass wir im gleichen Boot sind, denn das Boot sinkt. Versteht ihr, was ich da meine? Also oftmals eben so erzählen wir von unseren Sünden und eigentlich da bagatellisieren wir es. Und das wollen wir nicht. Wir wollen sagen, wir sind alle gleich schlimm. Nicht, wir sind alle gleich nicht schlimm. Wir sind alle gleich schlimm dran mit unseren Sünden. Und dann letztlich in passender Angst oder Gottesfurcht uns auf Gottes Gnade in Christus berufen und uns unter seine Hand beugen. Die passende Angst ist immer damit zu beantworten, indem wir uns auf die Gnade Gottes berufen und uns unter seine Hand beugen. Und eben nicht versuchen, uns einzureden, dass es nicht schlimm ist, oder den Standard heruntersetzen, indem wir ein haltbares Gebot schaffen. Nein, wir wollen in all diesen Sachen wirklich es ernst nehmen. Sünde ist ein ernsthaftes Problem. Und obwohl sie weit verbreitet ist und alle im gleichen Boot sind, braucht es wirklich ein Heiland, der dafür stirbt. Und der Ausmaß in dem Sinn, unsere Sünde ist an dem Kreuz wahrzunehmen und die Liebe, Ausmaß der Liebe Gottes ist auch an diesem Kreuz wahrzunehmen. Da haben wir mit dem Kreuzesbotschaft gleichzeitig etwas, das uns überführt und tröstet. Und das sind die beiden Sachen, die in der Seelsorge eben auch in täglichen Beispielen wirklich nötig sind. Amen.